So, jetzt.
Dann geht's doch mal los hier.
Okay, also von mir aus können wir anfangen.
Ja, und ich unterbreche dich dann, ja, wenn ich was nicht verstehe.
Kein Problem, dann fangen wir an. O-Ton 1.
Das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes.
Wirklich sicher bin ich nur des Geldes, das ich in meinem Portemonnaie habe.
Gibt es aus den 20er Jahren von Henry Ford den schönen Satz, wenn die Leute unser Geldsystem verstehen würden, hätten wir noch vor früh eine Revolution?
Geld ist eigentlich ein Mittel, das von personalen Qualitäten absolut abstrahiert. Also man könnte sagen, Vertrauen in den Geldwert ist Systemvertrauen par excellence.
Niedrig gilt das Geld auf dieser Erde und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt. Und sie kann sehr gastlich werden. Plötzlich durch des Gelds Gewalt.
In meinem Theaterstück Schuld und Schein, das endet ja auch damit, dass ein Bankrun aufgefordert wird, dass man sagt, holt euch euer Geld von der Bank, solange es noch da ist. Es reicht eh nicht für alle. Es ist mehr Buchgeldvermögen da als Bargeld. Das heißt, wird eh nicht jeder sein Geld kriegen. Nur in dem Moment, wo dann eben dieser Super-GAU eintritt, habe ich halt auch letzten Endes nicht mehr Geld zu Hause liegen, sondern ein lustiges bedrucktes Papier, mit dem ich mir dann vielleicht eine Zigarette rollen kann. Aber viel wert wird es wahrscheinlich nicht mehr sein.
Eben war noch alles voll Beschwerden, jetzt ist alles golden überhaupt. Was gefroren hat, das sonnt sich, jeder hat das, was er braucht.
Papiergeld hat noch gewisse Produktionskosten, aber die sind natürlich sehr gering. Die liegen etwa bei 5 Cent. Ist egal, was das für eine Note ist, ob das jetzt eine 5-Euro-Note ist oder 10-Euro-Note, ist eine Fangfrage, die ich immer meinen Studenten stelle. Da sage ich, ja, 20-Euro-Note, die kostet 5 Cent. Wie viel kostet dann eine 50-Euro-Note? Die Antwort ist immer noch 5 Cent.
Professor Jörg Guido Hülsmann, Volkswirtschaftler an der Universität Angers in Frankreich.
Papiergeldherstellung ist die einfachste Art und Weise, sich auf Kosten der anderen Menschen zu bereichern.
Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven.
Geld ist ein Mittel, ein Tauschmittel.
Professor Rainer Paris, Soziologe Magdeburg.
Entschuldigung, kannst du das bitte erstmal erklären?
Was, das mit dem Tauschmittel? Das ist banal.
Nee, vorher, dass wer Papiergeld herstellt, sich auf Kosten anderer bereichert.
Machen wir später. Rainer Paris, Soziologe Magdeburg.
Geld ist ein Mittel, ein Tauschmittel. Und das Mittel ist die rudimentärste Form der Maschine.
Geld, gib mir ein bisschen Geld. Manche haben's nie. Ich brauch Geld, aber ich will einfach sauber. Gib mir ein bisschen Geld, ich weiß nicht.
Was es am Ende genau ist, kann Ihnen wahrscheinlich mit hundertprozentiger Sicherheit heute keiner sagen. Im Wesentlichen ist es heute für uns etwas, dem man vertraut. Und wenn man anfängt, drüber nachzudenken, beginnt man drüber zu zweifeln.
Ulf Schmidt, promovierter Philosoph und Dramatiker, Autor des Theaterstücks Schuld und Schein.
Das ist das alte Kleist'sche Paradox aus dem Marionettentheateraufsatz. Wenn man angefangen hat, ein Bewusstsein zu entwickeln, kann man leider nicht mehr hinter das Bewusstsein zurück. Und wenn man angefangen hat, darüber sich zu wundern, dass das Geld irgendwie funktionieren soll, fängt es plötzlich an, nicht mehr zu funktionieren.
Was weiß denn ein Dramatiker darüber? Ja? Wir kennen Geld doch nur vom Hörensagen.
Ich hatte das Gefühl, Philosophen und große Geister und Intellektuelle haben über alle klugen Dinge der Welt geschrieben. Nur offensichtlich hat in dieser Kultur- und Geisteswelt niemand, außer Goethe im Faust zweimal kurz, sich wirklich mit Geld und Finanzen auseinandergesetzt.
Goethe und Brecht.
Das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes.
Es ist ein Ausdruck für Schulden, die ein Mensch gegenüber dem anderen hat. Es ist ein Ausdruck für die Beziehung zwischen den Menschen.
Lukas Zeise, studierter Volkswirt und langjähriger Finanzjournalist, unter anderem für die Börsenzeitung und die Financial Times Deutschland. Bei der Europawahl 2014 kandidierte er zur Verblüffung früherer Kollegen für die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, links von der Linkspartei sozusagen.
Oha.
Geld wird von allen benutzt, also dürfen alle eine Meinung dazu äußern.
D'accord.
Vor allem, wenn sie gut begründet wird. So wie bei Lukas Zeise in seinem Buch Geld, der vertrackte Kern des Kapitalismus. Kostprobe?
Der Finanzsektor ist die vom Staat am meisten abhängige Branche. Abhängiger noch als der Rüstungssektor. Das ist deswegen unmittelbar einsichtig, weil der Finanzsektor mit Geld, staatlich garantierten Eigentumskontrakten, handelt.
Ja, und der Professor aus Frankreich, wo steht der?
Also ich vertrete die Auffassung, die von den klassischen Ökonomen aufrechterhalten worden ist und die heute die meisten Ökonomen meiner Denkschule, österreichischen Schule, auch weiterhin vertreten wird.
Für Marxisten ist die Ökonomie natürlich die Wissenschaft von der Arbeit und Geld ist daraus abgeleitet. Und meiner Meinung nach ist bei der österreichischen Schule das Verhältnis genau umgekehrt. Und deswegen würde ich sagen, das ist, naja, reaktionär ist wirklich ein krasser Ausdruck, aber es ist doch, das ist der Grund, weshalb ich das so sage.
Na, vielleicht ganz gut, dass du die beiden nebeneinander montierst, aber nacheinander befragt hast.
Ja, komischerweise liegen die in ihren Büchern auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Dabei ist der eine links und der andere rechts.
Jetzt politisch gesehen, oder?
Nein, ich erklär's. Ökonomisch rechts, so lässt sich Jörg Guido Hülsmann einstufen, bedeutet nicht das Gleiche wie politisch rechts. Rechte Ökonomen stehen für Staatsferne, hängen also keiner Vorstellung von autoritärer Führung an. Linke Ökonomen gehen dagegen zumindest vom Primat des Staates über wirtschaftliche Vorgänge aus.
Danke, wir machen weiter mit dem Potpourri zur Frage, was ist Geld?
Ach, sie gehen alle in die Irre, die da glauben, dass am Geld nichts liegt.
Geld allein ist das absolut Gute, weil es nicht bloß einem Bedürfnis in concreto begegnet, sondern dem Bedürfnis überhaupt, in abstracto, sagt Schopenhauer.
Aus der Fruchtbarkeit wird Dürre, wenn der gute Strom versiegt.
Geld ist wie Blut, meint der rumänische Dichter Mircea Cărtărescu. Wenn es einen Infekt gibt, wird im Körper alles arg. Wenn es aber gesund ist, bringt es den Körper zum Blühen. Der Philosoph Martin Burkhardt entdeckt dagegen eine öffentliche Dienstleistung. Geld ist ein Omnibus, erklärt er. Wenn ich einsteige, unterwerfe ich mich einer allgemeinen Verkehrsordnung. Natürlich könnte ich weiterhin zu Fuß gehen. Ich steige ein, weil der Omnibus meine Freizügigkeit steigert.
Geld, 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 Geld hat das Spiel, das verdammte Spiel heißt Geld.
Allerdings nimmt Burkhardt damit nur einen Gedanken von Karl Marx auf. So groß die Kraft des Geldes, so groß ist meine Kraft, heißt es bei jenem. Ich bin hässlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich. Denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist durch das Geld vernichtet. Ich, meiner Individualität nach, bin lahm. Aber das Geld verschafft mir 24 Füße. Also bin ich nicht lahm.
Dieser Macho von Marx, ja, schöne Frauen kann man gar nicht kaufen. Ja. Und wenn einer mit 24 Füßen ankommt, rennen wir schneller weg, als er seine Schuhe angezogen hat.
Metaphern sind Glückssache. Präzise erklärt der Volkswirtschaftler Georg Friedrich Knapp um 1900, woher das Geld kommt. Er braucht dazu im Grunde nur einen Satz.
Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung.
Georg Friedrich Knapp wurde damit zum Begründer des Kartalismus. Wenn der Staat Geld einfach definieren kann, kann er es auch billig drucken, statt es teuer in Metall ausprägen zu lassen.
Klassischer Fall ist die Einführung von Papiergeld durch die französischen Revolutionäre oder zum Beispiel in Amerika während des Sezessionskrieges. Das war der Präsident Lincoln, der wollte halt seinen Krieg finanzieren. So, das kann man sehr leicht nehmen, man hat einfach Papiernoten herstellt und dann sagt, okay, diese Noten, die müssen jetzt von allen Leuten angenommen werden, zum gleichen Wert wie der Nominalwert des Goldes. Wenn ihr also irgendwelche Schulden habt, könnt ihr das mit diesem Geld bezahlen. Eure Gläubiger müssen das wie eine Goldmünze annehmen.
Also die zwei grundsätzlich verschiedenen Theorien ist die eine, die sogenannte Chartale-Theorie des Geldes, die sagt, der Staat ist dafür da, Geld zu schaffen, zu definieren, welchen Wert es hat, wie es vermehrt oder vermindert wird. Und auf der anderen Seite die eher liberale Geldtheorie, die sagt, da waren irgendwann in der Wildnis ein Jäger und ein Sammler und der Jäger wollte seine Kuh oder sein geschossenes Hirschkalb loswerden und der Sammler hatte ein paar Weizenkörner und irgendwie kriegten sie keine gemeinsame Währung zustande. Dann kamen sie darauf, ein drittes zu nehmen, das waren dann Hühnerfedern oder was auch immer, um diesen Tausch möglich zu machen.
Die überzeugendste Definition lautet allerdings:
Geld ist eine Übereinkunft in einer Gemeinschaft, etwas Standardisiertes als Tauschmittel zu verwenden.
Den Autoren vom Club of Rome erscheint sie in einem Buch 2013 vor allem aus einem Grund überzeugend.
Im Gegensatz zur traditionellen funktionalen Definition besagt dies, wenn eine Übereinkunft nicht funktioniert, kann man sich zumindest vorstellen, sie zu ändern.
Als ob jemand Veränderung beim Geld wollte. Also was Schlimmeres kann doch gar nicht passieren, dass Geld nicht mehr ist, was es ist.
Ist Geld überhaupt noch, was wir für Geld halten?
Wo ist das Geld? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Wer hat das Geld?
Ungeachtet seiner konkreten Form war Geld bislang stets ein Tauschmittel, ein Maßstab und ein Wertspeicher.
Es ist ein Maß, dass es neutral ist, das würde die herrschende Lehre auch so sehen. Der Meter ist ja nicht die Länge selbst, sondern es ist nur das Maß der Länge.
Diese Definition ist in allen ökonomischen Schulen unumstritten. In der Praxis stiftet sie mehrere Probleme. Schon das Kriterium, Geld solle als Maßstab dienen, scheitert daran, dass Geld, nämlich durch unterschiedliche Landeswährungen, immer zugleich eine Ware ist, die selbst gehandelt wird. Eine Ware unterliegt Preisschwankungen. Ein Maßstab muss dagegen unverrückbar immer den gleichen Wert verkörpern.
Okay, ich gebe zu, da muss man was verändern.
Man muss also Bereich 1, Geld als absoluter Maßstab, und Bereich 2, Geld als Ware, entkoppeln. Wie kann das geschehen?
Fragt der Philosoph Gerhard Schwarz und präsentiert eine Lösung. Alle Währungen der Welt müssen zu einer einzigen werden. Denn bevor das Konkurrenzverhältnis vieler Geldarten untereinander nicht beendet ist, wird Geld kein gültiger Maßstab sein können. Vor dem Hintergrund der bisherigen Währungsverschmelzungen
Euro.
Bleibt diese Einigungsleistung wohl utopisch. Ganz abgesehen davon, dass sie neue Probleme aufwürfe, die eines verführerischen Geldmonopols nämlich. Was würde eine dann allmächtige Weltbank damit treiben? Man kann also zwei Alternativen anstreben. Nummer 1, man streicht den Maßstab einfach aus der Gelddefinition.
Das möchte ich erleben, dass Ökonomen eine Definition aufgeben.
Nummer 2, man geht einfach davon aus, dass die Menschen wider besseren Wissens ins Geld vertrauen, ihm also die Stabilität eines echten Maßstabs zubilligen.
Vertrauen ist eine Methode, nicht zu fragen und dadurch effektiver handeln zu können. Also indem wir davon ausgehen, dass etwas in Zukunft auch noch so ähnlich sein wird, wie wir es gewohnt sind, können wir uns ganz auf das konzentrieren, was hier und jetzt an Entscheidungen ansteht. Durch Vertrauen werden die Dinge für uns einfach, effektiv und bequem.
Also das solltest du unterstreichen.
Was?
Na, einfach, effektiv und bequem. Da denke ich an Geld, nicht an Vertrauen.
Geld ist geronnenes Vertrauen. Aber das ist fragil.
Wir vertrauen mehr oder weniger. Vertrauen wächst langsam, es keimt auf. Es ist weniger etwas, was wir tun, sondern was mit uns geschieht. Und dieses Widerfahren ist eines, das natürlich im Rahmen von Erfahrungen, die wir machen, mehr oder weniger wächst oder eben auch irritiert werden kann.
Alle drei Definitionskriterien des Geldes benötigen eine Vertrauensbasis. Als Tauschmittel funktioniert Geld, ob als Kaurimuschel, Goldmünze oder Papierschein, nur solange derjenige, der Geld annimmt, davon überzeugt ist, dass er es auch wieder los wird.
Es spielt im Grunde keine Rolle, was Sie über Ihr Geld denken. Sie wissen jederzeit, Sie können es ausgeben, schreibt der ehemalige belgische Notenbanker Bernhard Lieter. Sie glauben, dass jeder andere glaubt, das Geld habe einen bestimmten Wert. Wir sprechen hier über eine Überzeugung von einer Überzeugung.
Ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst und so weiter und so fort.
Genau so. Durch die Entmaterialisierung im elektronischen Geldverkehr kann man Geldeinheiten sogar tauschen, ohne mit dem Tauschpartner räumlich in Kontakt treten zu müssen.
Also ich bin noch beim Vertrauen. Irgendwie werde ich immer misstrauisch, wenn Politiker betonen, dass man sich keine Sorgen ums Geld machen muss.
Man kann an Vertrauen nicht appellieren. Wo es eingefordert werden soll, ist es bereits brüchig.
Ich glaube, ich bin nicht allein damit zu glauben, dass eine Riesenkrise noch kommt. Es wird eine Überraschung sein, woher sie kommen wird. Aber die Funktionsweise des Geldsystems, wie es in den letzten, sagen wir mal, 100, 150 Jahren funktioniert hat, ist, glaube ich, so in der Unwucht. Man kann es vergleichen mit der Atomwirtschaft. Aus Atomspaltung Energie zu ziehen, schien manchen Leuten eine gute Idee, bis zum ersten Mal dann mit Tschernobyl. auf die Agenda rückte, dass es vielleicht doch keine so gute Idee ist. Um tatsächlich aus der atomaren Finanzindustrie auszusteigen, brauchen wir wahrscheinlich noch ein Fukushima und das wird früher oder später kommen.
Das war ja 2008 wirklich ganz nah dran, dass das zusammenbricht.
Allein zwischen 1970 und 2010 gab es
145 Bankenkrisen, 208 Währungscrashs und 72 Staatsschuldenkrisen.
Und das lag allein an der Seinsweise des Geldes.
Wir haben ja heute dieses Geld, im Englischen heißt das Fiat Money, in Französisch heißt das La Monnaie Fiduciaire, das heißt so Vertrauensgeld. Ludwig von Mises ist ein Ökonom, den ich sehr schätze, der hatte das Zeichengeld genannt. Zeichengeld war damals ein weit verbreiteter Ausdruck. Das ist Geld, dessen Materialwert null ist.
Tut mir leid, kapiere ich nicht. Wie kann etwas, dessen materieller Wert null ist, als Wertspeicher dienen?
Kraft des Vertrauens. Man vertraut ja schon dem Schöpfungsakt der Geldmacher.
Und müsste das nicht wenigstens den Marxisten stören?
An der Geldschöpfung an sich stört mich nichts. Was mich zum Beispiel stört, ist, dass das im öffentlichen Bewusstsein gar nicht bekannt ist. Dass Geld aus dem Nichts geschöpft wird, sind Leute immer wieder erstaunt, wenn sie das zur Kenntnis nehmen.
Wenn Sie berücksichtigen, dass der größte Teil unserer Geldmenge heute als Giralgeld vorliegt, nicht? Also eigentlich ein Rechnungsgeld, das benutzen wir als Normalbürger nicht, das benutzen nur die Banken unter sich. Aber das ist die größte Menge und dieses Geld kann man natürlich einfach per Knopfdruck herstellen, nicht? Unbegrenzter Menge.
Die Banken schöpfen Geld. Wie machen sie das? Sie geben einem Kapitalisten gegen eine Sicherheit, geben sie ihm Kredit. Der Kontostand des Kapitalisten erhöht sich bei dieser Bank. Dadurch ist mehr Geld in der Welt. Es ist in diesem Sinne richtiges Geld, obwohl nur die Bank durch einen Federstrich ihres Kreditbevollmächtigten einfach diese Entscheidung getroffen hat. Das ist die übliche Weise, wie bei uns Geld entsteht.
Wo ist das Geld? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Wer hat das Geld?
Theoretisch wird das Geld nicht durch Kreditvergabe der Privatbanken erzeugt, praktisch aber doch zu einem erschlagend großen Teil.
Er liegt in den meisten Ländern mittlerweile irgendwo zwischen 95% und 97%, stellt der Club of Rome fest.
Theoretisch kommt das Geld von einer Zentralbank wie im Euroraum der EZB, aber die ist eigentlich gar keine Bank.
Vielmehr handelt es sich um eine Aufsichtsbehörde für das Zahlungssystem, die das Recht hat, Geld in der ihr anvertrauten Währung zu schaffen.
Erläutert der Journalist Harald Schumann. Lassen wir den Theologen Christoph Türke die Erklärung fortsetzen.
Von ihr erhalten Geschäftsbanken Münzen, Papiergeld und elektronisch übermittelte Zahlenfolgen. Das Übermitteln von Daten, Bedrucken von Papier oder Prägen von Metallstücken ist aber nichts, was Kaufkraft entstehen lässt. Wo also kommt sie her? Echtes Geld, das kollektiv als solches erachtet wird, muss von einer priesterlichen Autorität hervorgerufen werden. Und wenn die Zentralbank Kaufkraft hervorruft, vollzieht sie nicht nur in übertragenem Sinne einen priesterlichen Akt.
Aus der aktuellen Funktionsweise des Geldsystems heraus, in einem Giralgeldsystem, in einem Fiat-Money-System, wo das Geld, was ich einem Staat gebe, aus der Luft geschöpft ist in dem Augenblick, wo er das Geld anfordert, und es letzten Endes wieder in die Luft zurück verschwindet, wenn er es zurückgezahlt ist, das Einzige, woran ich als Gläubiger interessiert bin, Zinsen zu kriegen.
Ich möchte auch mal wieder Zinsen kriegen, ehrlich.
Hab mich schon gewundert, dass die Regie so lange ruhig geblieben ist.
Ich komme aus Frankreich. Wir trennen Stadt und Glauben. Aber Zinsen gehen mich was an.
Sparen ist sehr wichtig.
Ja, noch wichtiger wäre, dass ich dafür was kriege.
Man kann halt sein Geld ausgeben für verderbliche Konsumgüter und dann kann man sparen. Sparen gibt es in zwei Formen, entweder horten oder investieren. Und beim Investieren kann man halt eben drei große Gütergruppen kaufen, entweder Immobilien oder Finanztitel. Oder man kauft Produktionsfaktoren ein. Das ist also die Art, wie Unternehmer Ersparnisse verwenden.
So, jetzt kommen wir zurück zur Frage des Wertspeichers.
Prima.
In seiner Funktion als Wertspeicher verlagert Geld die Kaufkraft von der Gegenwart in die Zukunft. Der berühmte Ökonom Hans-Christoph Binswanger hat das so ausgedrückt.
Geld ist seiner Natur nach eine Anweisung auf die Zukunft. Auf das, was man in der Zukunft kaufen kann, wenn man das Geld ausgibt. Oder in Zukunft als Ertrag bzw. Zins gewinnen kann, wenn man es investiert. Man kann daher geradezu sagen, Geld ist Zukunft.
Ich denke, Sparen ist nicht so sehr ein Verfahren, das Geld zu mehren, sondern es ist so etwas wie ein Genießen der Verfügbarkeit. Dass man einen Zustand genießt, der einem die Freiheit eröffnet, sich, wenn man es denn wollte, bestimmte Dinge auch kaufen zu können.
Beides ist im Wertspeicher Geld vereint. Ich kann, indem ich das Geld nur beiseite lege, der Volkswirt nennt das Horten, meine heutige Verfügungsgewalt über Güter gewissermaßen einfrieren. Dann kaufe ich eben nicht jetzt, sondern später etwas. Ich kann darüber hinaus aber auch den Preis des Geldes, nämlich den Zins, einstreichen. Dann ist meine künftige Verfügbarkeit sogar noch größer als beim Horten.
Ich will auch nicht horten, ich will Zinsen.
Kriegst du aber nicht, höchstens negative.
Das geht doch gar nicht. Negative Zinsen.
Machen wir mal weiter.
Diese Sache kann nicht besonders weit gehen, weil natürlich irgendwann tatsächlich, solange die Leute das Recht haben, das Geld vom Bankkonto runterzunehmen und sich als Noten auszahlen zu lassen, gibt es natürlich irgendwo eine Grenze. Wenn also der Negativzins dann mehr als, irgendjemand hat das mal ausgerechnet, mehr als 0,5 minus wird oder sowas, dann nehmen die Leute massiv halt eben das Geld aus der Bank raus und dann wird die Politik ad absurdum geführt.
Dass die Zinsen negativ werden, ist so ganz außergewöhnlich nicht. Selbst kann ich mich erinnern, in den 60er Jahren, da fing ich gerade an, mich für Ökonomie zu interessieren, da war das so, dass ein Strafzins erhoben wurde auf Geld, was nach Deutschland strömte, weil zu viel Geld hier im Lande war.
Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven.
Aber nur, wenn es nicht zu viel davon gibt. Erinnern wir uns an den Satz von Jörg Guido Hülsmann.
Papiergeldherstellung ist die einfachste Art und Weise, sich auf Kosten der anderen Menschen zu bereichern.
Kommt jetzt endlich die Erklärung?
Wer ohne Wertbesicherung, also ohne eine vorliegende natürliche Knappheit des Geldmaterials, beliebig viel neues Geld erzeugen kann, kommt als Erst- oder Frühbesitzer.
Die Geldmenge, die aufgeplustert wird, geht im Wesentlichen zu den reichen Leuten.
Kommt in den Genuss des sogenannten Cantillon-Effekts.
Die Gewinner sind diejenigen, die das neue Geld zuerst ausgeben können. Denn zu diesem Zeitpunkt sind die Geldpreise der anderen Güter noch relativ niedrig, schreibt Jörg Guido Hülsmann. Die Verlierer dieses Prozesses sind diejenigen, die erst spät oder gar zuletzt in den Genuss eines höheren Geldeinkommens gelangen. Sie müssen nämlich aus ihrem früheren, niedrigeren Einkommen bereits die höheren Preise bezahlen, die durch die erhöhten Geldausgaben der frühen Benutzer des neuen Geldes zustande kommen.
Und die Zinsen? Also ich weiß, ich nerve, aber die sind mir das Wichtigste.
Zinsen für Erspartes gibt es nicht, weil die Zentralbanken weltweit so gut wie kostenlos Geld an Banken verteilen. Ein Ziel ist, dass in der Realwirtschaft mehr Geld durch Konsum ausgegeben wird. Gemäß dem Cantillon-Effekt fließt dieses Geld aber an diejenigen, die sowieso schon viel davon haben, weswegen sie auch nicht mehr davon ausgeben können.
Die können nicht konsumieren in dem Ausmaß, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Also investieren sie. Es vor allem geht natürlich in Finanzanlagen. Und diese Finanzanlagen werden dadurch teurer. Die Geldmengenausweitung äußert sich in einer Inflation der Vermögenspreise.
Zusammengefasst, im Markt ist zu viel Geld. Das Geld liegt bei den falschen Leuten und treibt vor allem hochriskante Finanzspekulationen an.
Ich halte mich hier zurück, um da auch nicht zu viele Kraftausdrücke zu verwenden und auch die Leute nicht allzu stark zu verschrecken. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Von den Zentralbanken wird immer mehr Geld in den Markt gepumpt und zugleich mit niedrig-, Null- oder Negativzinsen erreicht, dass das vorhandene Geld der Normalverdiener nicht mehr rentabel anzulegen ist.
Das liegt nicht an der Marktwirtschaft, am Kapitalismus per se, sondern es wird hineingetragen, künstlich implantiert, so wie wirklich ein Virus, durch diese falsch geordnete Geldpolitik.
So fließt das Geld zwangsläufig in die Realwirtschaft.
Tut es das wirklich?
Nein.
Geld, gib mir ein bisschen Geld. Ich hab's nie. Ich brauch Geld,
aber ich will einfach sauer.
Gib mir ein bisschen Geld.
Ein Geldsystem ist eine Art Betriebssystem für menschliches Handeln.
Schreibt der Club of Rome. Es steuert uns also in eine bestimmte Richtung. Andererseits lassen sich Betriebssysteme umprogrammieren oder zum Absturz bringen, wie im Theaterstück Schuld und Schein durch den Aufruf zum Bankautomaten-Run.
ihr habt im Moment noch, solange es Papiergeld noch gibt und nicht alles digitalisiert ist, die Möglichkeit, dem System den Stecker zu ziehen, indem ihr schlicht und einfach zum Geldautomaten geht und euer Geld daraus holt, so lange, bis das Papiergeld zu Ende ist. Wenn man davon ausgeht, dass der Zusammenbruch kommt, kann man sagen, na dann doch lieber heute als in 5 Jahren. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ulf Schmidt, Philosoph und Stückeschreiber, Berlin.
Ach, jetzt kommen die Revoluzzer-Vorschläge.
Man kann natürlich eine Währungsreform jederzeit durchführen. So eine schöne EU-Konferenz. Frau Merkel sitzt da am Wochenende mit den ganzen Leuten zusammen und die sagen, wir zahlen unsere Staatsschulden nicht mehr zurück. Das ist von einer solchen Größenordnung, dass der Finanzsektor dann pleite ist. Und dann müssten sie hingehen und sagen, naja, jede Bank wird staatlich gestützt, damit sie ihre Guthaben auszahlen kann. Aber Guthaben über 1 Million werden nur zu 50% ausgezahlt.
Lukas Zeise, Finanzjournalist, Frankfurt.
Und dann hat man den Finanzsektor mit einem Mal völlig klein. Und zwar in der Art und Weise, dass die großen Vermögen einen Großteil der Verluste tragen müssen, während die kleinen weiter da sind, wo sie vorher auch waren.
Ich glaube nur, dass Frau Merkel die falsche Frau dafür wäre, weil vermutlich die aktuelle Regierung alle Vermögen über 500.000 garantieren würde und alles darunter abräumt.
Erster Schritt könnte darin bestehen, dass man allen Bürgern einfach erlaubt, das Geld zu verwenden, das ihnen am besten erscheint. Also wirklich, dass man den Währungswettbewerb ermöglicht.
Ey, stopp, wie geht das denn?
Informell kann man sich zwischen zwei Partnern schon immer auf ein alternatives Tauschmittel verständigen, statt die vorgeschriebene Währung zu benutzen. Ausländische Devisen, Zigaretten, Schnapsflaschen, was auch immer. Das ließe sich selbstverständlich vom rein privaten auf den institutionellen Sektor ausweiten.
Alle Banken dürfen Dollarkonten bei uns einrichten. Insbesondere dürfen auch Unternehmen, die goldbasierte und silberbasierte Zahlungsmittel anbieten wollen, die dürfen frei operieren in Deutschland. So, und dann sehen wir mal, es gibt keine Veränderung über Nacht, aber natürlich werden dann die Grundlagen gelegt, sodass sich dann dieser Wettbewerb, Währungswettbewerb ausspielen kann innerhalb der nächsten Monate und Jahre. Und er ist dann umso wichtiger, je instabiler die Situation ist.
Jörg Guido Hülsmann, VWL-Professor in Angers, Frankreich.
Wenn wir Währungswettbewerb einführen würden und die entsprechenden Verschiebungen stattfinden würden, wäre das natürlich nicht im Interesse der jeweiligen Regierung.
Natürlich nicht. Sie wäre aller Steuerungsinstrumente in der Geldpolitik beraubt.
Aber genau das ist ja eben der Punkt. Man darf halt nicht die Interessen des Staates immer gleichsetzen, automatisch mit dem Interesse der Gesamtgesellschaft.
Ich glaube, wir müssen uns einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass eben nicht das Ende der Geschichte eingetreten ist in finanziellen Dingen, sondern dass auch da wieder der Zeitpunkt kommen wird, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir es ganz anders und neu ordnen.
Wenn die Dinge zusammengebrochen sind, wenn wir im Haushalt eine Katastrophe hatten, dann kehren wir die Scherben zusammen, stellen den Stuhl wieder hin, setzen uns an den Tisch und machen uns einen Kaffee.
Rainer Paris, Soziologe, Magdeburg.
Also wenn man nicht mehr weiter weiß, muss man sich auf das besinnen, was man kann, das dann auch tun und es zusammen mit anderen tun. Und in dieser Erfahrung gelingender Kooperation schöpft man neuen Mut, sieht die Probleme plötzlich anders, ist auch in der Lage, die Perspektiven anderer zu übernehmen und vielleicht offen zu sein für deren Ratschläge. Also das, was sich in dieser Wachstumsmetapher ausdrückt, das Vertrauen sich langsam aufbaut. Es baut sich auf, gewissermaßen als Nebenfolge und Nebeneffekt erfolgreicher Kooperation.
Also das sollten wir nochmal betonen.
Was?
Das wichtigste Wort der ganzen Sendung.
Vertrauen.
Nein, das andere.
Gelingende Kooperation. Aber das Erste ist doch auch wichtig, oder?
Es gibt auch diesen leninschen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle sei besser. Ich würde das bezogen auf unsere Problematik so übersetzen, Vertrauen ist gut, denn Kontrolle macht Arbeit.